herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kindfels Kitchen & Wine in der Hamburger Hafen-City. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers!
Moin Moin, ihr Landratten. Ein neuer Tag, ein neuer Podcast an meiner Seite. Schätzchen, hallo Maximilian.
Hallo Kirill, hallo da draußen. Ja, es ist wieder eine neue Woche und somit wieder eine neue Folge Saufgesabbel.
Heute ein höchst interessantes Thema, was wir beide, ich verrate mal so viel, es ist nicht auf unseren Mist gewachsen.
Genau, es ist nicht auf unseren Mist gewachsen. Der Vorschlag kam definitiv aus dem Off. Wir haben uns wirklich sehr, 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 sehr
lange dagegen gewehrt.
Und was haben wir dafür bekommen? Jetzt müssen wir sogar zwei Folgen.
Jetzt müssen wir zweimal machen. Was aber für euch, glaube ich, da draußen relativ spannend ist, wenn wir das mal aus unserer Perspektive betrachten und erzählen. Und vielleicht seid ihr unserer Meinung, vielleicht eben auch nicht. Wir haben das Thema Prosecco. Oder wie man richtig sagt, Max?
Genau, Prosecco. Wir beleuchten für euch mal wieder die verschiedensten Qualitäten. Räumen da vielleicht auch ein bisschen mit dem Begriffswirrwarr auf, der rund um dieses wunderbar prickelnde Getränk aus Norditalien herrscht. Und machen zwei Folgen. In der ersten Folge beschäftigen wir uns mit dem
günstigen Varianten.
Supermarktsegment, genau. Und hinterher machen wir dann das gehobenere Segment. Ja,
es mag, ne?
Ich bin gespannt, was auf uns zukommt. Ich würde sagen, wir haben jetzt drei Produkte vor uns stehen, die wir im Discounter-Lebensmitteleinzelhandel gekauft haben. Wir haben ein Produkt aus dem Hause Aldi, wir haben ein Produkt von Edeka und wir haben einmal den wohl ja bekanntesten Marken Prosecco, Scavi und Ray für euch.
Ich würde dich einmal ganz kurz unterbrechen und vielleicht einmal ganz kurz das Wirrwarr. Was ist Frisante und was ist Spumante? Das steht ja oftmals auf der Flasche. Ich glaube, das ist so zu Anfang gar nicht so verkehrt, um mal die Leute aufzuklären. Frisante ist
ein sogenannter Perlwein. Das bedeutet, hier wird die Kohlensäure künstlich zugesetzt. Das ist das, ich nenne es immer Sodamax-Prinzip. Du nimmst einen Wein und pumpst Kohlensäure rein. Es ist auch das Produkt mit deutlich weniger Druck in der Flasche. Deshalb haben wir auch nicht diese klassische Champagnerflaschen oder so, weil sie eben gar nicht so den starken Druck aushalten müssen. Wir haben einen Druck von 1 bis 2,5 Bar. Also so, ich sag mal.
Was hat denn eine Champagnerflasche?
Ne, mit bis zu 6 Bar.
Bis zu 6. Ja, das ist schon eine Menge. Ne?
Ja. Also hier bewegen wir uns so im Niveau Autoreifen, kann man sagen. Ne? Die sind ja auch so bei 2,5 Bar.
Ein sehr schöner Vergleich, ja.
Und beim Spumante, da entsteht die Kohlensäure auf natürliche Weise durch eine zweite Gärung. Die kann im großen Tank erfolgen, da ist sie natürlich auch noch verhältnismäßig günstig. Oder sie kann auch, wie wir es aus der Champagne kennen, wie wir es vom hochwertigen deutschen Sekt kennen, wie wir es vom Franciacorta kennen, dem Flaschengärer aus Italien, kann es eben auch in der traditionellen Flaschengärung erfolgen. Da gibt es dann meistens noch den Zusatz, Refermentazione in Bottiglia. Also mein Italienisch ist noch schlechter als mein Französisch. Ich habe es definitiv falsch ausgesprochen, aber wenn ihr das auf der Flasche findet, dann ist es eben eine Flaschengärung gewesen.
Ja, also das heißt, wenn Spumante draufsteht, ist Flaschengärung?
Nee, ist es Gärung auf natürliche Weise.
Gärung auf natürliche, okay, genau. Ja.
Oder die Kohlensäure entsteht auf in natürlicher Weise und wird nicht künstlich zugesetzt. Sie kann in der Flasche, kann aber auch im Tank passieren bei
Spumante. Okay.
In der Regel ist es beim Prosecco eher die Tankgärung, weil sie halt auch noch
natürlich dann auch günstiger ist, ja.
Genau, okay. Und sie geht auch schneller tatsächlich. Gerade wenn du auch noch, es gibt auch noch die Variante, dass du in die großen Tanks, wir reden jetzt nicht über einen 5000-Liter-Tank, wir reden da über eher 100.000 und noch größere Gebinde.
Liter-Tank?
Ja.
100.000 Liter?
100.000 und teilweise noch größer. Und dann
sowas? Alter Schwede.
Ist doch nur genügend Edelstahl, dann geht das schon. Und vielleicht eine relativ hohe Halle, weil die Dinge haben natürlich schon ein gewisses Ausmaß. Und dann hast du dann noch die Möglichkeit, ein Rührwerk mit einzubauen. Dann bewegt sich die Hefe noch ein bisschen schneller. Dann geht es einfach noch ein bisschen schneller. Und
es geht dann um Geld, ne? Zeit ist Geld, wie man damit so schön sagt.
Letztendlich ja immer ums Geld. Und das ist ja auch das, was, glaube ich, Prosecco so erfolgreich macht. Es ist eben sehr günstig im Vergleich.
Ja.
Es ist schnell zu produzieren. Du kannst es relativ schnell auf den Markt bringen. Und die Mengen sprechen definitiv für sich. Soll ich mal so ein paar Zahlen raus?
Dann lass uns doch erstmal eine aufmachen, damit wir das Ausmaß hinter uns bringen können.
Gut. Wir starten mit dem günstigsten Produkt, was wir gekauft haben. 3,49 € im Hause Edeka. Es ist La Giardiosa Frisante. Also es ist zugesetzte Kohlensäure. Was ich jetzt hier bei dem ein bisschen verwunderlich finde, es ist glaube ich, nicht mal richtiger Prosecco.
Ja, aber steht denn da irgendwo Prosecco?
Da steht nämlich nirgendwo das Wort Prosecco. Es ist einfach nur ein italienisches
Schaumgetränk.
Es kommt aus Val d'Ubiadene, also es kommt schon aus der Region, oder da ist es zumindest abgefüllt worden, laut Etikett. Ich vermute mal, dass es hier dran liegt, dass wahrscheinlich nicht die Rebsortenzusammenstellung nicht passt.
Was ist denn eine klassische Prosecco-Rebsorte?
Die klassische Prosecco-Rebsorte, und jeder Prosecco muss zumindest 85% aus dieser Rebsorte bestehen, ist die Rebsorte Glera. Die hieß bis 2009 tatsächlich auch noch Prosecco, damit die Verwirrung dann komplett war. Du kannst aus der Traube auch stille Weine machen, das
macht aber keiner.
Gibt es in der Region auch. Also dann gibt es noch 8 weitere zugelassene Rebsorten. Da sind so bekannte dabei wie natürlich der Pinot Grigio, der Pinot Bianco, aber auch der Pinot Nero, der Spätburgunder als einzige Rotweinrebsorte.
Dann haben wir eine Rosé. Oder muss nee, nicht
du
sein.
Du kannst ihn ja auch weiß keltern, aber tatsächlich gibt es seit 2020 gibt's auch Prosecco Rosé. Also das darfst du auch machen. Hat eingeschlagen wie eine Bombe. Die haben direkt im ersten Jahr irgendwie so 40 Millionen Pullen davon verkauft, im zweiten direkt 60 Millionen Pullen. Also DOC Prosecco Rosé hat wirklich den Markt nochmal befeuert und auch nochmal verstärkt. Wie gesagt, er wird im Prosecco-Gebiet abgefüllt. Es steht jetzt hier nirgendwo das Wort Prosecco auf dem Etikett. Von daher vermute ich mal, dass eben die Rebsortenzusammenstellung nicht passt. Weil es wird alles kontrolliert. Also die anderen, das siehst du ja hier, die haben yes, dann diese genau. DOC Banderole, die ist blau-weiß. Und somit weißt du, es ist kontrolliert, es werden die Regeln eingehalten. Und wahrscheinlich ist dann hier mehr Pinot Grigio oder es ist mehr Pinot Blanc drin. Mhm. Eben nicht diese mindestens 85% Chardonnay. Clara.
Also ja, ich dachte, vielleicht überlesen wir es irgendwie, aber ja, tatsächlich, hier steht überhaupt nichts von Prosecco. Naja, dann probieren wir mal dieses
italienische Perlweinerzeugnis.
Sehr, sehr wenig Kohlensäure, sehr wenig, ist so wie so ein bisschen abgestandenes Sprudelwasser.
Aber das ist halt diese Frizzante-Kategorie. Da wirst du nie die ganz große Kohlensäure haben. Der ist jetzt sicherlich auch am unteren Level, was den Druck angeht.
Und schmecken tut das noch nichts. Also irgendwie so säurehaltiges Wasser.
Mit ein ganz bisschen Farbe. Also es ist auch unglaublich hell. Hat auch nur 10 Volumen Alkohol. Also das ist schon... Es ist einfach langweilig, ne? Also
ich will dich nicht mal fragen, was wir da zu essen, weil das kannst du eigentlich, da brauchst du nichts zu essen, weil, wobei doch, du müsstest was dazu essen, damit du irgendeinen Geschmack im Mund hast. Aber das hier, das schmeckt ja, also bei allem nötigen Respekt, auch für euch da draußen.
Das
Zeug ist einfach nicht gut.
Das ist, also nicht, wenn wir vielleicht was Positives herausheben möchten.
Die Flasche sieht.
Nee, die Flasche
sieht auch
ordentlich aus. Es ist nicht süß.
Das stimmt, ja. Okay, wenn das positiv, dann sage ich
nee, aber denk an unsere, wir haben ja so eine ähnliche Folge schon mal mit den Supermarkt-Sekten gemacht.
Ja, wo wir Kopfschmerzen beim Trinken gekriegt haben.
Und den üblichen Verdächtigen. Da war ja nahezu alles wirklich pappig süß.
Ja, da hast du recht.
Das finde ich jetzt hier wirklich positiv, dass er es nicht ist. Er hat schon auch. Er ist jetzt auch nicht hundertprozentig trocken, aber er hat nicht diese kitschige Restzüge.
Was aber denn 10 Volumen hier?
10 Volumenprozent, also da wird sicherlich auch noch so 6, 7 Gramm Restzucker übrig sein, vielleicht auch ein bisschen weniger.
Ich glaube, weißt du, was ich denke? Ich denke, das ist der perfekte Ergänzer bei, wenn wir Aperol, weißt du noch unsere Aperol-Folge?
Ich finde, es hat zu wenig Kohlensäure.
Ja, dann gießt du Aperol sowieso noch mal mit ein bisschen kohlensäurehaltigem Wasser auf. Damit du noch mal ein bisschen mehr sprudelst. Aber es wäre so, also Aperol könntest du dann auch mit Wasser trinken, weil der schmeckt genauso. Also ich will...
Ja, Ja, also ich glaube schon, dass der viel dafür benutzt wird, für Aperol Spritz.
Weil es so günstig ist.
Weil es so günstig ist. Ja, 3,49 Euro, komm her. Also,
ja, lass uns mal über den Preis reden. Ich finde das wichtig. Gilt hier auch die Sektsteuer?
Nein.
Warum nicht?
Hast du das Drahtgeflecht gesehen?
Nein.
Korrekt.
Aber war das, ist das nicht bei der Sektsteuer? Wird das nicht am Druck?
Naja, und ab 3 Bar musst du eben dieses Drahtgeflecht
und dann
fällt automatisch die Sektsteuer an.
Oh, okay.
Deshalb ist ja auch Prosecco immer günstiger als die meisten Sekte, weil du eben die Sektsteuer umgehen kannst, diese 1,04 Euro, die es letztendlich sind pro Flasche, eben nicht hast und somit eben damit aus dem Schneider bist. 3,49 Euro, Ausstattung, Lieferkosten, dann will Edeka und der Händler wollen ja auch noch ein bisschen Geld.
Natürlich, ja.
Da bleibt auch wieder fürs Produkt eigentlich nichts übrig. Das ist schnell erzeugter Perlwein. Wie gesagt, denkt an den Sodamax zu Hause. Ihr pumpt die Kohlensäure separat dazu. Das wird jetzt geerntet. Also es ist wahrscheinlich schon geerntet, im August geerntet. Und im Oktober ist das auf dem Markt.
Jetzt werde ich dir eine Frage stellen, für die ich werde auch direkt meine Hände vor dem Gesicht halten, damit du mich nicht schlägst. Wenn man jetzt so einen Lieblingswein hat und du sagst jetzt, hast jetzt mehrmals Sodamax, Lieblingswein hat, kann man den im Sodamax mit aufspritzen, hat man auch so eine Art Prosecco? Also auf Kohlensäure, wie nennt man das denn? Eine Kohlensäure oder ja?
Ja, Kohlensäure zusetzen kannst du machen. Also wenn du das machen willst, nimmst du deinen Lieblings-Chardonnay oder deinen Lieblings-Riesling, keine Ahnung, und bombst da.
Eigentlich gehen tut das ja, ne?
Gehen tut es. Warum sollte ich es tun? Das ist die
nächste Frage. Aber es gibt ja Leute, die sagen, oh, ich hätte da jetzt gerne, dass das so ein bisschen mussiert oder ein bisschen spannender ist.
Also, um vielleicht noch mal ein bisschen mit der Herkunft aufzuräumen. Also es gibt ein Anbaugebiet für Prosecco, was festgelegt ist. Das ist die Prosecco DOC. Die liegt zum Teil in Venetien, zum Teil in Friaul und umfasst circa 24.000 Hektar. Das ist die Fläche, ungefähr die Pfalz in Deutschland, von der Rebfläche her. Diese Fläche ist 2009 festgelegt worden. Da ist sie als DOC, vorher war es ein IGT-Wein, dann ist sie sozusagen...
Moment, das ist jetzt verwirrend. DOC ist klar, was ist denn IGT?
IGT ist die Kategorie drunter, das ist das, was wir in Deutschland als Landwein eigentlich kennen.
Ah, okay.
Ja, da sind die Regeln ein bisschen weicher, du hast nicht so eng umrissene Herkunftsbezeichnungen. Mit DOC wurde das Ganze eben deutlich seriöser, weil man einfach die Marke Prosecco besser schützen wollte und auch die Herkunft besser definieren wollte. In diesem Zuge 2009, als die DOC-Region festgelegt wurde, wurden auch noch 2 DOCG, das ist dann die höchste Kategorie, festgelegt. Und aus denen kommen die hochwertigsten Prosecco. Da haben wir jetzt heute keinen dabei. Das werden wir dann nächste Woche in der Folge vorstellen, wo wir uns mit den hochwertigeren Proseccos
befinden. Da haben wir es dann dabei.
Da haben wir das mit dabei. Das ist einmal die DOC-Region Asolo Prosecco. Die umfasst auch nur 870 Hektar. Das ist genau festgelegt, aus welchen Dörfern das kommen darf. Und die zweite Region, das ist eigentlich auch das Kerngebiet des Proseccos. Da kommt der Prosecco eigentlich her. Es ist landschaftlich eine unglaublich schöne Region, also so Hügel, so bis auf 500 Meter hoch, viel in Terrassenweinbau. Da kannst du gar nicht industriell arbeiten, weil da wieder ganz viel Handarbeit auch gemacht werden muss. Das ist die Region Prosecco, die Conegliano e Valdo Biadene DOCG. Valdo Biadene, das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört im Zusammenhang mit Prosecco. Und das ist wirklich das Kerngebiet des Proseccos, das sind circa 4.500 Hektar und aus dieser Ecke kommen auch wirklich die hochwertigsten, die teuersten und die besten Prosecchi. Da geht es teilweise dann schon auch so in hochwertigen Bereich, findest du schon auch da Prosecco, die in traditioneller Flaschengärung erzeugt sind, wo wir auch dann schon teilweise über 30, 35 Euro reden.
Also die Flasche, ja.
Die Flasche, also da gibt es wirklich sehr, sehr guten Prosecco, leider gibt es aber auch sehr viel einfachen und billigen Prosecco.
Jetzt hattest du aber ja zu Anfang, hatten wir ja drüber gesprochen, über den Rosé Prosecco, der wie eine Bombe eingeschlagen ist. Also 60 Millionen Flaschen. Ich meine, die Pfalz, wenn ich versuche mir gerade das vor die Augen zu führen, irgendwo muss doch, also, oder ernten die zweimal im Jahr?
Ja, die ernten einfach viel, viel mehr.
Das heißt, da wird kein Wert auf Qualität der Traube gelegt, sondern es geht dann einfach nur um Bam, Bam, Masse.
ja, also da kann man schon durchaus so sagen, da steht eher die Quantität als die Qualität. Ja. Die Trauben sollen natürlich sauber sein, die sollen gut sein, aber da wird schon einfach mit viel, viel höheren Hektolitererträgen. Mhm. Deutschland zum Beispiel für ein großes Gewächs darfst du je nach Region maximal 50 Hektoliter pro Hektar ernten für ein großes Gewächs. Mhm. Für die meisten Weine, für die Ortsweine sind es glaube ich 75 Hektoliter. Hier reden wir wahrscheinlich weit über 100 Hektoliter pro Hektar.
Das ist der Wahnsinn.
Also da wird schon eine ordentliche Menge produziert. Und das Traubengut ist jetzt hier ja nicht das Ausschlaggebende. Also in diesen einfachen Qualitäten.
Das ist natürlich sehr schade, weil viele glauben ja, zumindest auch Menschen, die ich kenne, die finden das ja total toll, so ein Prosecco, und sagen, ja, das ist ja der bessere Ersatz für, oder es ist der Ersatz für ein Champagner. Also ja, bei der ersten Flasche habe ich das jetzt erstmal nicht mitbekommen. Das ist, jetzt gehen wir zu der nächsten Flasche, die im halben Alkoholvolumen höher ist und auch ein bisschen teurer. Was hat die gekostet?
Die hat 3,99 gekostet und die kommt aus dem Hause Aldi. Ich finde, sie zischt schon mal ein bisschen.
Die zischt mehr, ja, auf jeden Fall.
Und sie perlt auch ein bisschen mehr, würde ich sagen, in der Flasche. Jetzt gucken wir mal, wie sich das im Glas verhält. Genau, das kommt jetzt aus dem Hause Aldi. Da haben wir eben auch das DOC-Siegel. Also hier sind jetzt die Regeln eingehalten. Wir haben mindestens 85% von der Rebsorte Clara in diesem Fall. Es kommt aus dem festgeschriebenen 24.000 Hektar umfassenden Anbaugebiet. Wir können ja mal gucken, was, ob wir noch ein bisschen Informationen für...
Also ich gebe mal, bevor ich überhaupt irgendwas weiß, 10,5 aus dem Hause Aldi. Ich würde sagen, der hat bestimmt mehr Zucker. Als der.
Finden wir es raus.
Ja komm, wir finden es zuerst raus und dann gucken wir auf die Flasche.
Er riecht auf jeden Fall
schon süßer. Das ist ja so Bonbon, zack. Er schmeckt auch süßer.
Auch deutlich süßer. Er ist nicht so süß, wie ich gedacht hätte von der Nase.
Das stimmt allerdings.
Es ist auch wieder ein Vino Frizzante, also die Kohlensäure ist auch zugesetzt. Es ist in Italien produziert. Die Speiseempfehlung laut Aldi auf dem Etikett ist Antipasti und Fingerfood. Das lassen wir mal so hingestellt. Nein, also das ist ein, finde ich, ist ein ordentliches Produkt, was für das, was Prosecco DOC ist, sehr, sehr gut steht. Das kann man trinken. Er hat ein bisschen mehr Kohlensäure, definitiv. Also hier könnte ich jetzt gut mit leben, wenn sich das jemand in den Aperol kippt. Also das ist...
Das wäre okay, ja, aber mehr auch nicht. Also, leider, also ich finde ich das echt katastrophal.
Es berührt einen einfach nicht.
Genau, also
bei einem großartigen Schaumwein, bei einem deutschen Sekt, bei einem Champagner, da hast du ja einfach schon auch Tiefgang. Du hast durch diese traditionelle Flasche, ja, und durch das lange Hefelager hast du eine Struktur am Gaumen, die einfach auch tiefgründig ist, und das ist hier nicht. Das ist, ja, also ich will das mal in so eine Kategorie einordnen. Hauptsache es knallt, ne? Also das denkst du ja.
Ich denn, also es macht ja nicht mal Spaß, das. Also ich würde davon jetzt nicht eine Flasche trinken können.
Wir nicht, aber ich glaube, genügend andere Menschen schon.
Es gibt den Markt dafür, definitiv. Und es ist, wie du schon sagst, es ist einfach nicht Sand. Und das finde ich immer, wenn man was trinkt, sollte es auch irgendwie einen Geschmack haben. Und das hat jetzt keinen Geschmack, zumindest für mich, keinen wahrnehmbaren für mich. Dazu würde ich auch nichts essen. Es ist flach, es ist irgendwie ein bisschen süß, oder ja, ein bisschen mehr Kohlensäure, aber da hört es auch schon auf. Und dann muss man sich auch die Frage stellen, was erwartest du für 3,99, ne?
3,99, also wir reden über 50 Cent mehr. Ich finde, das ist schon ein mindestens 50% besseres Produkt als das erste.
Das erste, ja. Also, das erste war ja... Ja.
Ich finde das okay, ich möchte es nicht trinken, aber wenn sich das jemand in seinen Aperol kippt, soll er das gerne tun. Das kann man, finde ich, auch pur trinken. Es ist, ich sag's ganz ehrlich, wie es ist deutlich besser, als ich gedacht habe. Es ist ordentlich, es ist sauber gemacht.
Aus deinem Munde.
Ja,
ja, gut, okay.
Du musst dich ja, höre ich immer von dir, Max, du darfst nicht immer von dir auf andere schließen. Man muss sich ja schon auch mit dem Gaumen unserer Zuhörer und der Allgemeinheit, sage ich mal, so ein bisschen in den hineinversetzen. Und ich glaube, sehr vielen Leuten schmeckt das. Es ist eine ordentliche Ausstattung, es sieht gut aus. Und für 3,99, wenn man sowas trinken möchte, so einen leichten Prickler, dann ist das okay.
Meinst du, dass die Italiener das bei sich auch trinken, sowas? Die Italiener, die das
Es ist... Die Italiener sind schon auch sehr stolz auf ihren Prosecco, aber tatsächlich... auch auf den echten Prosecco, auf den DOCG, aus dem Val d'Ubiadene. Da ist es zum Beispiel so, da reden wir über in diesem fest umrissenen 4.500 Hektar DOCG-Gebiet, da werden ca. 100 Millionen Flaschen von erzeugt.
Oh.
Von diesen 100 Millionen Flaschen bleiben 60 Millionen in Italien. Nur ca. 40% gehen in Export. Nach Deutschland zum Beispiel gehen ca. 8 Millionen Flaschen davon. Die Italiener verstehen die Qualität dahinter. Ich glaube, so dieses erste Produkt, was wir hatten, was ja auch gar nicht wirklich Prosecco ist, da sagt der Italiener, ja, pack das auf dem LKW und fahr das raus. Also bloß nicht hier im Land lassen.
Ja.
Es wird auch in Italien sehr, sehr viel Prosecco konsumiert, aber auch da natürlich sehr viel in Kombination mit Aperol. Also es ist schon auch...
Ist das wirklich so?
Naja, aber auch die Italiener generell trinken unglaublich viel Schaumwein. Es ist mittlerweile einer der stärksten Absatzmärkte für Champagner auch.
Oh.
Also die Italiener lieben es, wenn es prickelt und wenn es perlt. Und da
hat sich... Der Bocken rauf, weil wir sollten alle viel mehr Schaumwein trinken.
Ich habe ja gesagt, es gibt diese 100 Millionen Flaschen DOCG Val d'Ubiadene. Dann habe ich ja gesagt, es gibt diese andere DOCG-Region, Asolo Prosecco. Da reden wir über eine Jahresproduktion von ca. 30 Millionen Flaschen. Und jetzt will ich mal von dir eine Schätzung hören. Ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast.
Nee, habe ich
nicht. Wie viele Flaschen, denkst du, Prosecco gibt es denn Prosecco DOC?
50 Millionen.
Wenn es in dem DOCG schon 100 Millionen gibt.
Ach so, und wie die Bäume.
Und das sind 24.000 Hektar im Vergleich zu 4.000 Hektar.
Dann sind es deutlich mehr. Also sind wir bei 250 Millionen.
250 Millionen. Im Jahr 2022 wurden hergestellt 638,5 Millionen Flaschen Prosecco DOC.
Ah, da bin ich jetzt direkt raus. Und sage,
Und da jetzt zum Beispiel zum Vergleich, ich habe ja gesagt, bei diesem Prosecco DOCG Val d'Ubiadene 60% Konsum in Italien.
Okay.
Bei dem Prosecco DOC 81,2% Export, also nur so 18,8% bleiben im Land.
Die günstige Variante geht quasi raus, die teure bleibt zum größten Teil drin oder die gute bleibt zum größten Teil drin. Ja gut, aber machen die Franzosen nicht anders und machen wir in Deutschland hier auch ja oftmals nicht anders?
Aber wir reden mit, also wenn man es jetzt mal rein in Flaschenzahlen vergleicht, die Champagner produziert die Hälfte. Also die Champagner produziert so 300 Millionen, 330 Millionen
Flaschen. Eigentlich sind das Zahlen, das ist da absolut wahnsinnig.
Hier. Der größte Exportmarkt für Prosecco ist tatsächlich die USA.
Echt?
Ja, letztes Jahr 134 Millionen Flaschen.
Ich hätte jetzt eher gesagt, dass es China ist, weil China ist ja auch, die kaufen ja, ich kann ja immer nur sagen, die Trüffelpreise gehen nach oben, weil China alles an Trüffel aufkauft, obwohl sie ja ihren eigenen haben, der aber noch nicht schmeckt. Und China kauft ja die ganze, gerade so Hennessy, so Cognac und so weiter, das kaufen die ja auch alles immer auf.
Cognac kommt sehr viel, Champagner geht, aber China ist ein Rotweinland tatsächlich.
Ist das so?
Ja, ja. Also auch die Produktionsmengen der in China erzeugten Weine ist Rotwein ganz, ganz klar dominierend.
Aber dann...
Die zweitwichtigsten Exportmärkte sind dann England und dann kommt schon Deutschland.
Echt? Wir sind an dritter Stelle?
Wir sind an dritter Stelle mit 46 Millionen Flaschen Prosecco DOC. Also jeder zweite Deutsche trinkt eine Flasche Prosecco im Jahr.
Ich bin's nicht.
Ich auch nicht.
Warte, wir sind hier sitzen drei. Also
wir schon mal nicht. Aber genügend andere. Ich war wirklich überrascht von den Zahlen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so hoch sind.
So in dem Ausmaß, ja, finde ich so.
Wenn man es jetzt zusammen addiert, reden wir über 770 Millionen Flaschen pro Welt.
770 Millionen Flaschen, sagen, alter Schwede, ich will es gar nicht, nee, ich fange erst gar nicht mit dem, übers Geld darüber zu reden oder philosophieren. Es ist der Wahnsinn. Und gibt es denn einen bestimmten Hersteller, der den größten Umsatz macht, oder weißt du das?
Habe ich jetzt nicht, das sind jetzt die Zahlen, die ich von den offiziellen Kanälen der Prosecco-Vereinigung. Die repräsentieren ja immer alle. Ich weiß jetzt nicht, wer der größte ist. Ich könnte mir vorstellen, dass unser dritter Vertreter einer der ganz großen ist.
Ja, wie heißt er denn?
Scarby and Gray. Also das ist ja.
Das siehst du ja überall, ne?
Ja.
Das ist überall die Werbung, also überall plakatiert geworden, ne? Das gar nicht wegzudenken. Wobei sie haben ich würde mal sagen, das Etikett etwas verändert. Es war ja noch plakativer.
Ja, also sie wollen schon eine etwas hochwertigere Art verkaufen. Es ist jetzt von unseren dreien auch der teuerste, also er ist fast doppelt so teuer wie die anderen beiden. 7,50 € hat die Flasche gekostet. Es ist aber auch nur ein Frizzante. Also auch hier ist auch die Kohlensäure zugesetzt. Und es ist wahrscheinlich auch wie bei den großen Champagnerhäusern, es ist natürlich auch so, dass das Marketing natürlich auch bezahlt werden muss. Ne? Man findet es sehr häufig mit Schirmchen und Kühlern, mit beleuchteten Prosecco-Flaschen bei den Möchtegern-Nobel-Italienern. Und
naja, wir haben in Hamburg haben wir ja einen Italiener oder eine Pizzeria, die vor nicht allzu langer Zeit aufgemacht hat, napolitanische Pizza macht, und bei denen ist alles gebrandet von Scavenger.
Ja, das ist ja dann nichts anderes wie die Häuser, die sich Boeuf Clicquot Sonnenschirme und so weiter hinstellen. Da wird viel Geld bezahlt.
Damit das da steht, ne?
Damit es da steht und damit es ausgeschenkt wird. Hier der große Unterschied schon mal. Es ist
schon mal Korken drin, ja.
Nicht der hochwertigste Korken, würde ich sagen.
Was für ein Korken? Das ist auch ein Presskorken.
Presskorken. Riecht relativ intensiv, finde
ich. Der Korken selbst. Darf ich mal? Es riecht nach Korken, ja. Tatsächlich.
Das ist zum Beispiel was, also der sieht gereinigt auf jeden Fall aus, der Korken. Also der wird sicherlich behandelt sein, sodass der Korkfehler,
der nicht mehr entstehen kann,
wahrscheinlich geringer ist. Weil das ist immer so ein Problem bei diesen billigeren Produkten, das wird ja dann oft in Läden ausgeschenkt, wo es vielleicht auch keine Sommelier-Kompetenz gibt. Und da sind dann, wenn du dann einen Naturkorken verwendest, finde ich, ist dann die Gefahr immer relativ hoch, dass fehlerhafte Flaschen ausgeschenkt werden. Was du bei dem Schraubverschluss, da kann nichts passieren, ne? Das ist, darum finde ich das immer ein bisschen spannend, dass sich dann entschieden wird, solche Korken zu benutzen. Ich würde auch hier auf den Schraubverschluss setzen, eigentlich.
Naja, aber vielleicht ist ja auch da die Idee hinter gewesen, dass dadurch etwas hochwertiger optisch gestalten. Wir haben es noch nicht im Glas, deswegen lass uns das einmal im Glas.
Aber also da bin ich komplett bei dir, dass das die Idee dahinter ist, dass das hochwertiger erscheinen soll. Das ist der Grund, weil natürlich wirkt ein Korken immer hochwertiger als ein Schraubverschluss.
Ich habe jetzt die beiden ersten vor mir. Und hier sind die Böden relativ flach, und bei Scavi & Ray wird so ein bisschen schon in diese Champagner-Richtung von der Flasche. Es ist nicht wie beim Champagner, weil wahrscheinlich auch der Druck einfach nicht so hoch ist. Diese Wölbung im Boden, wozu macht man diese Wölbung oder wozu hat man die?
Die dient zur Stabilisierung der Flasche und um dem Druck aushalten zu können. Auch das ist ganz klar darauf gezielt, hier bei Scavi & Ray diese Hochwertigkeit zu verkaufen. Mhm. Also es ist auch nur ein Frizzante, also wir haben maximal 2,5 Bar Druck in der Flasche. Es ist nicht mehr. Also
im Endeffekt mehr Show.
Es ist ein bisschen mehr Show. Es soll durchaus den auch etwas höheren Preis, glaube ich, rechtfertigen durch eine höhere Ausstattung. Mm. Jetzt gucken wir mal, wie das Ganze schmeckt.
Oh mein Gott.
Und das ist jetzt süß.
Das ist, ich glaube, das trifft einfach die meisten Geschmäcker. Ja. Weil das schmeckt auch tatsächlich nach was, das muss man sagen. Die ersten beiden für mich persönlich haben nach gar nichts, nach sehr wenig geschmeckt, nach gar nichts ist falsch. Der hat deutlich mehr Kohlensäure als die ersten beiden, deutlich mehr Zucker, und dieser Zucker verursacht an meinem Gaumen, ein bisschen mehr Geschmack. Also man
spricht auch was von der Traube. Zucker verstärkt Geschmack, das habe ich ja noch nie gehört. Also das ist
jetzt auch für die Zuhörer. Die können das da ja nicht sehen, wie mein Gesichtsausdruck gerade ist. Wobei vielleicht, wenn bei YouTube reinsetzt wieder, dann sieht man auch unsere Gesichter. Aber es wäre jetzt kein Gesöff, was ich, da würde ich die 7 € für was anderes ausgeben. Ich weiß es nicht. Irgendwie schmeckt es mir heute einfach nicht. Also ich habe jetzt heute nichts getrunken. Das ist die dritte Flasche und die letzte. Was mir tatsächlich irgendwie so im Gaumen gefällt.
Nee, da brauchen wir nicht drüber reden. Mir gefällt das auch nicht. Aber ich finde jetzt viel schlimmer eigentlich, dass du sagst, dass du das leckerer findest als die anderen.
Nein, ich habe gesagt, ich finde da mehr Geschmack. Ich habe nicht gesagt, dass ich es lecker finde.
Ich finde es einfach nur mehr Zucker. Das ist das Einzige, was du da drin findest. Also persönlich, wenn ich jetzt zwischen diesen drei Produkten, die wir hier vor uns stehen haben, würde ich zu Nummer 2 greifen. 3,99 €. Das ist ein ordentlich gemachter Prosecco. Der hat eben nicht diese Restsüße hinten drauf fehlen.
Er wollte gerade was ganz anderes, hat sich noch gebremst.
Hab mich noch unter Kontrolle. Also es hat eben nicht dieses Restsüße, diesen restsüßen Abgang, wie ihn der Scavi und Ray hat. Und er kostet nicht ganz, aber er kostet fast die Hälfte. Fast
die Hälfte, ja.
Also absolut. Wenn ich jetzt wählen müsste, das geringste Übel wäre der Prosecco aus.
Wäre Nummer 2 für dich.
Wie wäre das? Weil ich finde, der Scavi und Ray kommt ausschließlich über den Restzucker. Das ist das Einzige, was den wirklich von den anderen beiden unterscheidet. Ich finde tatsächlich sogar die Perlage hier ein bisschen grobperliger, ein bisschen aggressiver auch als bei dem. Ich finde, den zweiten ist ein ordentliches Produkt und bei Scavi & Ray steht für mich Preis und Produkt in keiner Relation.
Ja, das verstehe ich, akzeptiere so deine Aussage. Ich möchte dir sagen, keiner von diesen drei Produkten spricht mir zu.
Ich habe auch nur das geringste Übel gewählt.
Aber bei mir sind alle drei totale Übel. Also ich weiß, das ist aber auch einfach, ich muss dazu sagen, es ist einfach wirklich straight mein Geschmack. Ich kann das alles nicht trinken oder ich habe es jetzt mit dir zusammen probiert, aber es wäre keiner der Produkte, wenn ich aussuchen müsste, würde ich sagen, dann trinke ich Wasser.
Ja, oder das, Bier.
Oder Bier, genau. Also so, aber es ist irgendwie nicht meins. Ich freue mich auf die zweite Folge mit dir, weil ich glaube, da werden wir definitiv andere Produkte oder andere Geschmäcker auch am Gaumen haben und deutlich mehr Substanz. Hier ist keine Substanz, es ist einfach nur ein sehr, sehr günstiger Wein, der ganz bisschen Perlage hat und jetzt in dem Fall der letzte mit ein bisschen zu viel Zucker. Das war's. Also ich verstehe nicht, warum das so einen Absatz hat, warum so viel davon produziert wird. Ich verstehe schon, dass es natürlich geht um Geld. Max, bitte, aber es macht doch keinen Sinn. Es schmeckt doch nicht. Warum? Es tut doch weh.
Es tut weh? Nein, also jetzt mal wieder ernst bleiben.
Nein, Spaß, ja.
Ich bin ja grundsätzlich deiner Meinung, aber es gibt natürlich Menschen, die erstens auch nicht bereit dazu sind, so viel Geld wie wir oder wie andere für Wein oder weinhaltige Getränke auszugeben. Und für viele steht natürlich auch die Wirkung an erster Stelle.
Du meinst, es geht rein um Saufen?
Naja, und für möglichst wenig Geld möglichst voll zu werden.
Ja, aber dann kauf dir eine Flasche Korn, die kostet 6,99 € oder 7,99 €, dann bist du auch voll.
Ja, aber das schmeckt ja nicht. Nein, also wir werden da, glaube ich, zu keinem Tenor geworden. Ich finde es nur wieder spannend, dass wir mal wieder so eine Probe mit Supermarktprodukten gemacht haben. Ich kann euch beruhigen da draußen, keines dieser Produkte wird im Kinnfels jemals auf der Karte landen. Da müsst ihr keine
Angst haben. Nominis Patri Spiritus Sante.
Nein, also ich verstehe, warum diese Produkte erfolgreich sind am Markt. Ich möchte sie nicht trinken. Wer es tun möchte, soll daran Spaß haben.
Exakt, ja.
Es war interessant, es mal wieder zu probieren und ich freue mich jetzt auf die Folge nächste Woche mit den hochwertigen Prosecco.
Da freue ich mich auch sehr drauf. Ich danke dir vielmals. Du warst heute deutlich objektiver als ich. Ich glaube, sonst bist du ja immer derjenige, der dann gerade bei so Supermarktprodukten sehr streng ist. Ich, wie gesagt, mein Abschluss oder mein Plädoyer ist, nicht trinken. In diesem Sinne freue ich mich extrem auf die nächste Folge mit dir für die nächste Woche. Und ihr da draußen dürft gespannt sein, was es dann im Glas am Gaumen und bei euch auf die Ohren gibt.
Ja, bis nächste Woche und in Hamburg sagt man
Tschüss. Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine ziemlich spannende Folge vom Saufgesabbel.
Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kinfels Kitchen Wine in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.